Wir haben das gerade gesungen. Für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab und besiegtest den Tod. Und ich frage euch mal ganz provozierend, mich selber auch. Habt ihr das nur gesungen, weil man das so singt? Oder habt ihr im tiefsten inneren Herzen, wir sind ja Norddeutsche, wir tragen das nicht so nach außen, nicht? Gejubelt und sagt, wow, Jesus hat mich errettet, dafür kann ich dankbar sein. Und darum geht's im tiefsten heute in der Predigt, um Dankbarkeit. Ich möchte euch eine Sache erzählen, weil Guido erzählt hatte vorhin oder gebetet hatte, dass Gott auch die Leute berühren kann, die Christen verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich dies euch schon erzählt habe, ich hoffe nicht. Bei einem Wochenendseminar von meinem Studium war ein Dozent da, der im arabischen Raum tätig ist. Und er erzählte von einem Bekannten, der Missionar ist in Afghanistan, in Kabul genauer gesagt. Dieser Mensch hatte eine tiefe Begegnung mit Gott und Gott hat ihm gesagt, geh morgen in die und die Bibliothek in Kabul. Das war eine muslimische Bibliothek, ist ja auch kein Wunder, sind ja fast ausschließlich Muslime da. Aber da ging es auch um. Genau, da sollte er hingehen und da wirst du einem Menschen begegnen, der wird auf dich zukommen und dem sollst du erzählen, wie er das ewige Heil erreichen kann. Nun, der macht das, geht dahin, steht in der Bibliothek, dann kommt einer auf ihn zu und der kriegt so einen Schreck. Zu gut Deutsch und ein bisschen profan gesagt, ihm ging der Allerwerteste auf Grundeis. Einer der führenden Taliban-Führer kommt auf ihn zu und sagt, ich hatte einen Traum, ich soll hierher kommen. Und du sollst mir sagen, wie ich das ewige Leben und das ewige Heil erreichen kann. Und der kneift und sagt, nein, kann nicht sein, kriegt Panik, hat Angst und geht. Redet sich raus. Und abends kniet er vor Gott und sagt, es tut mir so leid, ich habe so einen Schiss gehabt. Ich hatte Angst um mein eigenes Leben, weil ich weiß, was der alles gemacht hat. Gib mir noch eine Chance. Er hat gesagt, gut, du gehst dann morgen wieder hin. Gleiche Situation, ein bisschen anders. Er steht da, der Taliban-Führer auch, diesmal allerdings mit einem Leibwächter, mit einer AK-47, einem Maschinengewehr, dabei. Und er geht auf den Missionar zu und sagt, du musst mir das heute erzählen, sonst bring ich dich um. So, dann reden sie miteinander. Er erzählt ihm den Weg zum Heil. Daraufhin muss der so beeindruckt gewesen sein, dass sie sich mehrere Monate hintereinander heimlich trafen. Am Ende hat dieser Taliban-Führer sein Leben Jesus gegeben und hat gesagt, ich bedauere sehr, dass ich meine Brüder und Schwestern damals in Unwissenheit verfolgt und erschossen habe. Ich wünschte, ich könnte das alles rückgängig machen. So groß ist unser Gott und es geht ums Thema Dankbarkeit. Dafür können wir dankbar sein, dass das so ist. Ich lese euch den Predigttext vor, wer das mitlesen möchte. Lukas Evangelium, Kapitel 17, Verse 11 bis 9. Ich habe meine Bibel heute Morgen in der Eile vergessen, aber ich kann dankbar sein, dass ich hier eine App drauf habe. Ja, also man kann sich ärgern, dass man die Bibel vergessen hat. Man kann auch dankbar sein, dass man ein Smartphone hat, wo es eine Bibel-App drauf gibt. Ist nicht ganz so praktisch, weil es sehr klein geschrieben ist. Und es geschah, als er, Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, welche von Ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück, indem er mit lauter Stimme Gott verherrlichte und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und derselbe war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo aber sind die 9? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, stehe auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ist ja häufiger während seines öffentlichen Wirkens dorthin gereist, zum Beispiel zum Passafest. Doch diese Reise, die er jetzt tut, das ist seine letzte vor seiner Kreuzigung. Er zieht dabei durch dieses Grenzgebiet von Galiläa und Samarien. Und einige von euch wissen ja, dass die sich nicht besonders mochten. Oder die meisten wissen das. Die Juden und die Samariter, die konnten sich nicht ausstehen. Die Juden haben gesagt, ihr seid keine richtigen Juden. Waren sie auch nicht. Aber sie waren Menschen, die an Gott glaubten und die nach den 5 Büchern Mose lebten. Und sich das zum Vorbild genommen haben und versuchten, ihr Leben daran auszurichten. Und da zieht er durch und dann kommt er am Rande dieses Dorfes trifft er auf mehrere Aussätzige. Das ist an sich erstmal nicht besonders bemerkenswert, weil Aussätzige hat es damals genug gegeben. Es ist eine schwere Krankheit gewesen und die war sehr, sehr verbreitet. Diese Gruppe ist in ihrer Zusammensetzung jedoch interessant. Aus den Worten, die Jesus sagt, ist keiner gekommen zu danken, außer dieser Fremdling, könnte man ahnen oder den Rückschluss ziehen, dass sich hier eine Leidensgemeinschaft aus 9 Juden und einem Samariter gebildet hat. Normalerweise haben die Juden mit den Samaritern, wie ich das eben schon geschildert habe, nichts zu schaffen, weil die Samariter bei den Juden als Heiden galten. Der Aussatz, diese schreckliche Krankheit, die einen Menschen bei lebendigem Leibe langsam verfaulen lässt, dann fällt dir da ein Finger ab, dann gammelt das durch, das muss ganz schlimm sein, hat hier die Völkergrenzen total verwischt. Das Schicksal eines Aussätzigen, das war damals unvorstellbar grausam. Ganz selten wurden mal Aussätzige gesund und konnten wieder zurück zu ihren Familien. Sobald die Krankheit bei jemand ausbrach, war er gezwungen, seine Familie, seine Stadt und sein Dorf zu verlassen, weil es hoch ansteckend war. Er durfte keinen Kontakt mehr zu seinen Angehörigen haben. Zudem bedeutete das natürlich, weil er raus musste aus allem, ein Ausschluss aus der religiösen Gemeinschaft, was für einen Juden und auch für einen Samariter, die ja nach den 5 Büchern Mose lebten, gleichbedeutend war mit verdammt sein. Warum? Keiner von denen war mehr in der Lage, die vorgeschriebenen Opfer zur Sühne ihrer Sünden in den Tempel zu bringen. Damit hatten sie nach dem Gesetz keine Möglichkeit, sich vor Gott zu entschulden, indem sie ein Sündopfer brachten. Das gab es nicht. Diese Gruppe ist eine Notgemeinschaft von hoffnungslosen, lebenden Leichnamen, die langsam aber sicher dem Tod entgegensehen. Zusätzlich zu den körperlichen Schmerzen, die unvorstellbar sein müssen, kam für jeden Einzelnen aus dieser Zehnergruppe ein kaum vorstellbar seelischer Schmerz des Getrenntseins von Gott, von den lieben Menschen, die zur Familie gehören, und die totale Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, weil in der Regel Aussatz zum Tod führt. Aus irgendeinem Grund hat sich das rumgesprochen mit diesem Jesus, diesem Wanderprediger, der Kranke heilen kann und vieles mehr. Und vielleicht ist ein Gedanke, der diese Gruppe beschäftigt, wenn der hier doch mal vorbeikäme. Das wäre genial. Und jetzt haben wir genau diese Situation. Er kommt. Und sie kriegen das mit. Jesus zieht hier durch. Und sie gehen ihm entgegen und halten sich auf sichere Distanz. Ja, weil sie aussätzlich sind. Und sie rufen, dass er sich über sie erbarmen soll. Und Jesus reagiert sofort. Es ist interessant übrigens, wie Jesus reagiert. Ganz häufig ist Jesus ja gegangen, hat den Leuten die Hände aufgelegt. Er hat sogar Aussätzige umarmt und sie in dem Moment geheilt. Er hat gesagt, ich will, sei rein, und der Aussatz war weg. Hier stellt er der Gruppe eine besondere Herausforderung. Anstatt ihnen die Hände aufzulegen, fordert er sie auf, zu gehen und sich den Priestern zu zeigen. Geht hin und zeiget euch den Priestern. Mehr hat er nicht gesagt. Obwohl, wenn sie sich angeguckt haben, sie deutlich sehen konnten, ach, der ist überall noch Aussatz. Zum Priester ist man aber nur gegangen, um sich bestätigen zu lassen, dass die Krankheit geheilt ist, dass kein bisschen Aussatz am Körper mehr vorhanden ist. Das ist nach dem Gesetz Mose da die Aufgabe des Priesters, eine bereits geschehene Heilung zu dokumentieren und zu sagen, ja, das ist amtlich, du kannst zu deiner Familie zurück, in die Gesellschaft, in die religiöse Gemeinschaft zurück. Und diese 10 Leute fordert Jesus zum Glauben heraus. Geht hin zum Priester. Zeigt euch den Priester. Er macht es ihnen also nicht wirklich einfach. Das ist schon ein Hammer, einfach zu sagen, geh mal los. Obwohl sie noch krank sind. Sicherlich wäre es ihnen lieber gewesen, Jesus hätte sie an Ort und Stelle geheilt und sie dann zu den Priestern geschickt. Und wenn ich an deren Stelle gewesen wäre, mir wäre das absolut lieber gewesen. Denn das wäre dann ja eine Sache mit sicherem Ausgang. So aber ist es erstmal der Gang ins Ungewisse. Wird der Aussatz verschwinden? Aber irgendwas in Jesu Worten und vielleicht auch das, was sie von ihm schon gehört haben, reicht, dass sie ihm glauben. Es weckt ihren Glauben und sie ziehen los. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt irgendeinen Auftrag von Jesus oder eine Verheißung, aber um diesen Auftrag zu erfüllen oder die Verheißung zu erreichen, müsst ihr losgehen, ohne im Voraus zu wissen, wie die Sache ausgeht. Ihr ahnt, es wird schon ein gutes Ende nehmen, weil es von Jesus ist. Aber ihr müsst losgehen. Ist euch ein bisschen flau im Magen, ist euch schon, und ich kenne das ziemlich genau. Ich habe diverse Male mit Gott erlebt, dass er treu ist. Aber jedes Mal, finde ich, ist es eine kitzlige Angelegenheit, ohne Netz und doppelten Boden im Vertrauen und nicht im Schauen loszugehen, nicht zu wissen, wird das passieren, sondern nur zu glauben, es wird passieren. Aber Jesus belohnt solch ein Glauben. Wir sehen das an den 10 Aussätzigen und können das auf unser Leben runterbrechen, wenn wir auf sein Wort hin losgehen, vertrauen auf ihn, auch wenn wir nichts sehen, zeigt er seine Treue. Wir werden erreichen, worauf wir vertraut haben. Und so geht es eben den 10 Aussätzigen auch. Noch während sie gehen, verschwindet der Aussatz, die Haut wird heil, der faulige Geruch weicht von ihnen, die eitrigen Wunden schließen sich, weil sie vertraut haben, weil sie Jesus glauben. Ich kann mir vorstellen, was in dieser Gruppe los war. Die haben gesehen, oh, das geht weg. Seht mal, guck mal, diese Stelle, die ist verschwunden und sie haben sich das gegenseitig gezeigt, was da passiert ist. Die werden sich gefreut haben. Die haben gelacht. Die waren erleichtert über ihre Heilung und haben sich begeistert gezeigt. Meine Nase ist in Ordnung. Ein Finger ist nachgewachsen. Die Haut ist wirklich total rosig. Da ist nichts Weißes mehr. Und die werden sich kaum eingekriegt haben vor Begeisterung über ihr neu gewonnenes Leben. Sie haben sich sicherlich vielleicht lachend auf den Weg zu den Priestern gemacht. Und sich gegenseitig erzählt, welche Pläne sie jetzt für ihr neues Leben haben. Weil jetzt war ja alles wieder offen. Die Hoffnungslosigkeit, auf ewig verdammt in irgendwelchen Gegenden, Höhlen oder sonst wie zu Hause und keine Gemeinschaft mit der Familie zu haben, auf das die Almosen angewiesen zu sein der anderen, das war weg. Sie konnten anpacken, sie waren stark, sie konnten arbeiten, der Aussatz war weg. Die haben Pläne gemacht. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Einer, bevor er sich den Priestern zeigt, als er sieht, dass er geheilt wird, kehrt um. Der Samariter. Er kehrt um, laut Gott lobend, mit lauter Stimme. Ich habe keine Ahnung, wie weit diese Gruppe schon gegangen war, bevor der Aussatz verschwand. Vielleicht waren sie schon auf dem Weg nach dem Jerusalem zum Tempel und zu den Priestern. Vielleicht waren sie auch schon mehrere Stunden oder vielleicht sogar ein, zwei Tage unterwegs, bevor die Heilung so klar sichtbar wurde, dass sie begriffen, sie sind heil. Vielleicht waren sie schon quasi 5 Kilometer vor den Toren von Jerusalem und im Grunde da. Und der Weg zu den Priestern war vielleicht sogar kürzer als der Weg, den sie seit ihrer Heilung zurückgelegt haben. Aber dem Samariter war das sowas von egal, wie lang der Weg war. Er macht sich auf den Weg zurück und hat auf der ganzen Strecke vermutlich Gott aus vollem Hals gelobt. Ich möchte nicht wissen, wie die Leute geguckt haben, dass, wenn da jemand so lang zieht und preist Gott, preist Jahwe, ich bin heil, hat laut Lieder gesungen und hat wahrscheinlich seltsame Blicke geerntet. Das war dem alles egal. Total egal. Und er wirft sich Jesus dankbar zu Füßen, als er ihn gefunden hat. Und Jesus ist verwundert, dass ausgerechnet der Samariter, den Jesus als Fremdling betitelt, zurückkehrt, um Gott zu ehren. Die 9 aber, die zum Volk Gottes gehören, nicht gekommen sind, um Gott die Ehre zu geben, für die Heilung zu danken. Ich will den 9 nicht unterstellen, dass sie total mies waren. Sie waren auf jeden Fall froh und glücklich über die Heilung und sie werden sich den Priestern gezeigt haben, wie es das Gesetz Mose vorschreibt. Sie konnten ihr soziales Umfeld zurückkehren und sie haben sicherlich als anständige Juden auch die Dankopfer im Tempel gebracht, voller Freude, und sie haben Gott gedankt und sind dann in ihr Leben zurückgekehrt. Ihre Begegnung mit Gott und auch ihr Dank war punktuell. Geheilt durch das lebensschaffende Wort von Jesus, geht hin und zeigt euch den Priestern, haben sie ein neues irdisches Leben bekommen. Das Tiefste aber versäumen sie. Der Samariter wird, während er lobpreisend den Weg zurück zu Jesus macht, während dieser Zeit sicher immer tiefer erfasst haben, was diese Heilung für ihn bedeutet. Und während und durch das Lob Gottes ist ihm in der Tiefe aufgegangen, was er bekommen hat. Geheilt von Aussatz, etwas, was sonst nicht geschieht oder fast nicht. Und er kann neu beginnen, das Leben ist neu geschenkt und gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr. Und so wird ihm bei jedem neuen Aspekt seiner Heilung, für den er danken konnte, sicher noch ein weiterer eingefallen sein. Und er war voller Staunen über die unverdiente Gnade seiner Heilung. Und da mache ich einen Einschub. Wie sehr sind wir eigentlich noch in der Lage, zu staunen über die unverdiente Gnade unserer Errettung? Dass wir ewiges Leben haben. Ja, das ist doch nichts Selbstverständliches. Von Gott her sind wir Sünder. Und was verdienen Sünder? Den Tod. Von Gott her stehen wir unter dem Gericht Gottes. Und aus diesem einzigen Grund ist Jesus gekommen, um uns aus diesem Gericht Gottes rauszurufen. Den sicheren Tod, der Zorn Gottes, der über unserem Leben stand. Und ich glaube, ich muss mich da selber einnehmen, wir machen uns das viel, viel zu wenig klar, dass wir auf dem Weg abwärts unverdienterweise von Gottes Hand ergriffen worden, weil er sich entschieden hat, uns zu retten. Wir sagen immer so leicht, ich bin zu Jesus gekommen. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Aber wenn man mal genauer hinguckt, letztlich, wer war denn der Handelnde, der uns gezogen hat? Gott. Ich glaube nicht, dass wir als Menschen, die ohne Gott leben, als Rebellen gegen ihn, als Sünder, von uns aus, freiwillig, beim Feind, Gott ist unser Feind gewesen, weil wir sein Feind, seine Feinde waren und unser, sein Zorn und sein Gericht über uns stand. Wir wären doch nicht freiwillig zu unserem Feind übergelaufen. Gott hat uns da rausgeholt. Er ist der Handelnde. Und ich frage mich selber, und ich frage euch, und die Frage könnt ihr euch selbst beantworten, wie oft und wie tief bin ich wirklich, wie der Samariter, voll Staunen über die unverdiente Gnade meiner Rettung. Ich gestehe, ich bin das zu wenig. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, so im Alltag, wenn man nicht weiß, wofür soll ich denn Gott jetzt eigentlich danken? Hat jemand mir mal einen Tipp gegeben, setz dich mal hin, schreib ein oder zwei Sachen auf, wo du ganz sicher weißt, da hat dir Gott geholfen, und dank ihm dann dafür. Und wenn man diese Übung einige Male macht, dann fallen einem garantiert mehr als zwei Dinge ein, die man am Anfang aufgeschrieben hat, wofür man dankbar sein kann. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr fällt einem ein, davon bin ich überzeugt. Und das Ergebnis bei mir, als ich das gemacht habe, diese Übung, die ich auch viel zu selten mache, je mehr ich Gott danke, desto dankbarer werde ich aufgrund der ganzen unverdienten Geschenke, die Gott mir macht. Und wenn ihr euch kein konkretes, lebensalltagstaugliches Beispiel einfällt, es gibt immer den Punkt, danke, dass du mich unverdient rausgerettet hast vor dem Tod. Wenn man darüber nachdenkt, fallen einem noch 100 Sachen ein. Und das Ergebnis ist, Gott danken macht dankbar. Und ebenso ging es diesem geheilten Samariter. Sein Herz strömte, als er Jesus erreichte, so sehr von Dankbarkeit über, weil ihm auf dem Weg zu Jesus hin durch den Dank an Gott und das Loben Gottes klar geworden ist, was er Gott alles zu verdanken hat. Er, der als Samariter ebenso wie die Juden auf den Messias wartet, wird vermutlich auch auf diesem Weg, den er geht und Gott lobt, erkannt haben, dass ihm in Jesus Gott selbst begegnet ist. Und er tut das einzig Logische und das einzig Folgerichtige. Er wirft sich vor Jesu Füße hin aus Dankbarkeit für seine Heilung. Und das ist der tiefste Dank, der zum Ausdruck bringt, so diese Haltung, sich vor ihm hinzuwerfen. Das ist der tiefste Dank, der einem Menschen möglich ist. Das ist, weil es drückt was aus. Es drückt nicht nur aus, danke, shake hands, für das, dass du mich geheilt hast, sondern es drückt aus, ich werfe mich vor dir nieder und ich gebe dir mein ganzes Leben als Dankopfer. Das gehört dir. Und was antwortet Jesus? Es ist sehr bezeichnend. Dein Glaube hat dir geholfen. Da auch die anderen geheilt waren. Und es wird nicht berichtet, dass nur der Samariter geheilt wurde und bei den anderen die Heilung wieder verschwand. Nein, nein, die blieb. Das müssen wir dem Text glauben. Die Heilung war bei allen 10. Aber da, also kann diese Aussage von Jesus, dein Glaube hat dir geholfen, beziehungsweise im Griechischen steht so viel wie geholfen oder dein Glaube hat dich gerettet. Das könnte man auch so übersetzen. Dein Glaube hat dich gerettet. Es kann nur heißen, dein Glaube an mich. Dass du im tiefsten auf dem Weg hierher erkannt hast, wer ich bin, hat dich für alle Ewigkeit gerettet. Nicht nur in diesem Leben, weil das haben die anderen 9 auch gehabt. Sie wurden heil. Und er hat durch die Dankbarkeit und die Hingabe an Gott, die er durch dieses Niederwerfen vor Jesu Füßen ausdrückt, er hat das größte Geschenk bekommen, was es gibt. Das haben die anderen 9 leider verpasst. Und ausgehend davon möchte ich uns fragen, wie gehe ich damit um, wenn ich von Gott gesegnet werde? Wenn ich erlebe, Gott greift in mein Leben ein, wie reagiere ich? bin ich durch meine lange geistliche Routine mit Jesus daran gewöhnt, dass Gott handelt? Sage ich dann vielleicht Danke, weil man das eben so tut und das ja auch wirklich nett von Gott war? Oder entspringt dieser Dank wirklich der Tiefe meines Herzens, weil ich staune, dass Gott handelt? Ich glaube, es gibt eine geistliche Routine in uns, die uns nicht gut tut. Dass wir alles so ein bisschen selbstverständlich nehmen und sagen Danke, weil das macht man ja so. Und wir kommen nicht mehr an den Punkt, wirklich zu staunen, was für eine unverdiente Gnade es ist, dass Gott jetzt handelt. Dass Gott jetzt eingreift, dass ich ihm so wichtig bin, mein kleiner popeliger Alltag, dass er eingreift. Weil wir uns vielleicht auch nicht bewusst machen, dass diese Geschenke, die wir von Gott erhalten, nicht selbstverständlich sind, weil wir ja so toll sind, sondern alle das sind, was Geschenke sein sollen. Unverdient. Das ist ja kein Geschenk, dann wäre es ja ein Lohn. Unverdiente Geschenke, unverdiente Gnade. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott das tut. Wir können ihn nicht festnageln und sagen, das musst du jetzt aber. Es ist alles geschenkt. Sind wir an dem Punkt, das zu begreifen? Oder sind wir mehr wie die neuen geheilten, gläubigen Juden, die zwar geheilt wurden, aber aus dem tiefen Eingreifen Gottes in ihr Leben keine Konsequenzen für ihr Leben ableiten, sich eher so verhalten, als wenn das Heilen von außen zwar ein großes Wunder war, aber es hat ansonsten nichts mit ihrem Leben zu tun. Ich finde, ihr Verhalten, ihr Handeln wirkt seltsam unbeteiligt an dem, was Gott an ihrem Leben getan hat. Die haben zwar dem Gesetz Genüge getan, wenn sie zum Priester gegangen sind und ihre vorgeschriebenen Dankopfer gebracht haben, aber ich glaube, in der tiefsten Tiefe ihres Herzens waren sie nicht ergriffen davon. Nicht tief genug, um ihr ganzes Leben Gott hinzugeben. Sie haben Gott gedankt, und das haben sie sicherlich ehrlich gemeint, aber sie haben weitergemacht wie bisher. Sie haben im Gegensatz zu diesem Samariter Jesus nicht ihr ganzes Leben hingelegt. Auch wenn das Beispiel ein bisschen hinkt, wenn mir gute Freunde aus Freundschaft zum Beispiel bei einem Umzug helfen, dann wäre es total unangemessen, wenn ich ihnen hinterher damit danken will, wenn ich ihnen jeden 10 Euro in die Hand drücke, selbst wenn ihre Hilfe das Geld allemal wert war. Angemessener Dank wäre, in diese Freundschaft zu investieren, sie hinterher nochmal zum Essen einzuladen, zum Beispiel. Und natürlich, wenn die umziehen, selber dabei zu sein. Das Beispiel hinkt ein bisschen. Gottes Hilfe bei den Neuen, das war die Dankopfer allemal wert. Die waren ja auch vorgeschrieben, aber die angemessene Reaktion war es dennoch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Gott tut was in eurem Leben und ich bedanke mich nach 5 Minuten, nach einigen Tagen, nach 1-2 Wochen, je nachdem, wie groß das war, was Gott für mich getan hat oder für euch getan hat, versinkt das Ganze im Nebel des Vergessens. Und die Chance auf Gottes Eingreifen, mit dem Dank zu reagieren, den Gott besonders freut, nämlich ihm erneut mein tiefstes Vertrauen auszudrücken, zu sagen, Gott, danke, du bist es allemal wert, dass ich dir mein Leben gebe. Und ich sag's dir erneut, du hast mich ganz. Du darfst mich ganz haben, gebrauche mich. Das ist das, was Gott liebt. Und wenn ich diese Chance verpasse, wie leicht vergisst man das. Als Letzte, was ich will, ist mich hier hinzustellen und sagen, wir müssen mehr danken. Denn ein Appell ist an dieser Stelle nicht förderlich, wenn das Herz nicht mitgeht. Aber es steckt in diesem Text verborgen, und darauf möchte ich hinaus jetzt, ein geistliches Prinzip. Gott danken, Siehe, der Samariter, der mit jedem Schritt Richtung Jesus dankbarer wird. Gott danken macht dankbar. Gott danken macht dankbar, weil wir mit jedem Dank tiefer erkennen, was wir Gott alles verdanken. Und wenn wir durch den Dank Gottes gutes Wirken in unserem Leben noch tiefer verstehen, noch mehr erkennen und begreifen, wie gerne er uns beschenkt, dann wächst das Vertrauen zu ihm auch. So weit, dass wir zu diesem tiefsten Schritt der Dankbarkeit mehr als bereit sind, uns zu sagen, Jesus, ich gebe dir erneut und aus tiefer Dankbarkeit für deine Liebe, für deine Hingabe am Kreuz, gebe ich dir mein Leben neu hin. Und ich vertraue mich dir an und damit kann eine Vertrautheit und Intimität zu ihm wachsen. Das geistliche Prinzip, Gott danken, macht dankbar. Und je mehr wir Gott danken, desto dankbarer werden wir. So dass es uns leicht fällt zu sagen, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Mach mit mir, was du willst. Und ich möchte diesen Segen, der auf dem Danken liegt, auf keinen Fall versäumen. Und in dem Sinne predige ich mir selber. Es ist genial, dass wir durch den Dank Gottes immer dankbarer werden und die Intimität und Vertrautheit mit ihm dadurch wachsen. Dazu möchte ich euch und dazu möchte ich mich ganz besonders einladen. Jeder weiß selber, wo er oder sie steht, wie es um die Dankbarkeit Gott gegenüber aussieht. Vielleicht gibt es ja auch die Notwendigkeit, an einem oder anderen Punkt Buße zu tun und zu sagen, Herr, vergib mir, ich habe dir da wirklich nicht meine Dankbarkeit gezeigt. Ich bin nicht so dankbar, wie ich sein müsste für das, was du für mich getan hast. Aber für uns alle gilt, wir haben Grund genug zum Danken, selbst wenn unsere Lebensumstände manchmal echt mies sein mögen. Die zählen nur hier. Das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Krankheit, finanzielle Engpässe, alle möglichen Sachen, die einen belasten können, das ist für die Zeit, die wir hier in dieser Welt sind. Das ist nicht schön, aber es ist endlich. Und wir können danken, dass wir eine Perspektive haben, die über diese Welt hinausgeht. Wir haben Grund genug zum Danken. Und wenn wir das tun, wir werden, das garantiere ich euch, es ist selten, dass ich so eine Garantie ausspreche, aber das tue ich, das garantiere ich euch, wenn ihr Gott dankt, immer mehr dankt, dann werdet ihr gesegnet werden mit tieferem Vertrauen und tieferer Hingabe an Gott. Und auf dieser Grundlage möchte ich euch dann schon herausfordern. Nicht sagen, wir müssen mehr danken, aber ich möchte euch herausfordern, mehr zu danken.